Ja. Na gut, ich bin so mittelmäßig vorbereitet, so wie immer. Du kennst das.
Ja, ich kenne das. Ich habe nichts anderes erwartet.
Nobody expects the Spanish Inquisition.
Young Urban Anesthesiologists. Der Anästhesiologie-Podcast aus Göttingen.
Wenn man sich drei unterschiedliche Konzepte zur BGA-Analyse hintereinander weg anhört.
Das ist zu doll. Ja, dann, ja, ich verstehe das ja schon nicht, wenn ich das lese.
Ja, ich habe jetzt den deskriptiven CO2-Bicarbonat-Ansatz halbwegs begriffen und dabei verstanden, dass ich das einfach intuitiv die ganze Zeit mache. Und dabei würde ich es bei dieser Folge vielleicht einfach bewenden lassen.
Ja.
Dann testen wir doch jetzt in dem Sommerloch, wo alle in Urlaub sind, neues Format, nämlich kurz und knackig, und machen lieber drei Folgen, eine zu deskriptiv, eine zu Anion Gap, eine zu Stewart.
Ich glaube, das ist sogar ganz gut, wenn wir das so machen.
Weil wenn wir
das ist zu viel sonst.
Ja, da bist du halt wahnsinnig.
Naja, außerdem ist ja Stewart Approach jetzt nicht super bekannt, sag ich mal, in Deutschland.
Ja.
Also natürlich, die Leute, die es kennen, kennen es, aber ich meine, wer benutzt das denn wirklich?
Ja, also.
Benutzt du das?
Ich glaube, wir machen das mal so. Ich mache hier mal eine Edit-Marke, weil ich glaube, wir sind schon halb im Podcast drin. Das sympathische Gelaber vorher.
Es könnte auch sein, dass der Podcast jetzt so läuft, dass du mir einfach erklärst, wie es läuft.
Ja, also. Ich stehe hier in meinem geheimen zweiten Pad, steht, meine Einstiegsfrage ist: Clemens, soll ich dir was zur Blutgasanalyse erklären? Und dann muss Clemens sowas sagen wie: Ja, gerne.
Voll geil.
Voll geil. Darauf habe ich den ganzen Tag gewartet. Ja, ich dachte, wir sprechen heute kurz und knapp über eine von vielen Varianten, wie man sich Blutgasanalysen nähern kann. Wir haben in der letzten Folge über den Säurebasenhaushalt gesprochen und parallel laufen noch diverse Vorbereitungen für andere Folgen, sind zum Teil schon im Kasten und warten nur auf den richtigen Veröffentlichungszeitpunkt.
Wir sind alle schon aufgeregt.
Alle. Unfassbar aufgeregt.
Was das wohl sein könnte.
Genau, ihr hört.
Und es hat nichts mit Säurebasenhaushalt zu tun.
Was?
Genau, ja.
Genau, das ist eigentlich ganz spannend. Ihr hört Clemens. Alle anderen sind aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage, heute hier mitzumachen. Das ist ein Zustand, der sich seit Monaten so durchzieht und auch noch ein bisschen weiter so gehen wird. In unterschiedlichen.
Verlängerte Sommerloch.
Ja, haben alle billige Ausreden wie Kinder und heiraten und Geburtstage und alles billige Ausreden. Ich versuche heute Clemens endlich beizubringen, wie das mit dem Säurebasenhaushalt und der Analyse dafür so funktioniert. BGAs haben wir alle irgendwie in unserer anästhesiologischen Laufbahn mehr oder weniger oft in der Hand, im OP, auf der Intensivstation, auf den Intensivtransporten und sicher auch in der Schmerzmedizin.
Und in der Notaufnahme.
Also ist der Säurebasenhaushalt und die Beurteilung davon irgendwie schon so ein zentraler Bestandteil unseres Skillsets. Man kriegt in so einer üblicherweise arteriellen Blutgasanalyse, da gibt es auf jeden Fall Informationen über den Zustand vom Atmungssystem des Patienten und über den Zustand Azidose, Alkalose. Um diese beiden groben Begrifflichkeiten, diese beiden großen Felder kann man da voneinander trennen. Und es gibt eine Menge unterschiedliche Ansätze, wie man sich so einer BGA nähern kann, um Säurebasenhaushalt zu untersuchen. Es gibt da irgendwie nicht den perfekten goldenen Weg. Es gibt historisch so ein paar Dinge, die gewachsen sind, die mit der Messtechnik dann zusammenhängen. Aber am Ende haben sich so eine kleine Handvoll Prozeduren oder Strukturen entwickelt, wie man sich dem systematisch irgendwie nähern kann. Neben der BGA, die wir ziehen aus dem Patienten oder aus der Patientin, gibt es noch so ein paar andere Parameter, die interessant sein könnten, die nicht unbedingt aus den üblichen BGA-Maschinen rausfallen, sowas wie ein Albuminspiegel oder Urinketone, und nicht alle Geräte messen auch zuverlässig Laktat bettseitig. Mittlerweile eigentlich fast alle, aber es ist eben noch nicht ganz komplett flächendeckend etabliert.
Na gut, letztlich haben wir uns überlegt, dass wir die Folgen aufteilen zur BGA-Analyse und die verschiedenen Interpretationsverfahren separat vorstellen. Und Ja, ganz grob, welche gibt es überhaupt? Also es gibt im Prinzip drei große Herangehensweisen an die BGA, die sich über die Jahre entwickelt haben. Und ganz ausgehend war das damals 1917 von einer Studie von Donald von Zweig, wie auch immer man den ausspricht, der im Prinzip der Vater der BGA-Analyse ist und auf dessen Studies of Acidosis dann die verschiedenen anderen Verfahren aufbauen. Insbesondere der Boston Approach, also die Boston Herangehensweise, die so in den 60er Jahren an der Tufts University in Boston entwickelt worden war und im Prinzip der deskriptive Ansatz ist. Und dann gibt es noch den Kopenhagen Approach, die sich auch so ein gewisses Battle geliefert haben, was in den 90ern auch bekannt war als Great Transatlantic Acid-Base Debate. Und für die richtigen Nerds gibt es auch noch den Steward Approach, der quasi auch der physikochemische Ansatz genannt wird und wo es wirklich doll in die Tiefe geht und mit dem man auch relativ viel sich herleiten kann, was so mit dem Patienten nicht so ganz richtig läuft, der aber so kompliziert ist eigentlich, dass wir erstens eine eigene Folge natürlich zu ihm machen werden, aber dass wir ihn im Prinzip auch in der Klinik wenig nutzen. Oder, Ingmar? Nutzt du den?
Manchmal. Also ehrlicherweise ist das keiner, der besonders intuitiv ist für mich. Aber ich habe da in meinem Notizbuch aus der Tasche mein Flowchart, in dem eben drin steht, wie ich den Steward Approach nutzen kann. Und in manchen Patientengruppen ist der, finde ich, sinnvoller und den deskriptiven Ansätzen überlegen. Man hat ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Clemens, aber manchmal kommt man ja bei Diagnostik oder bei Medizintechnik an so einen Punkt, wo du dir Kurven anguckst oder wo du dir Messwerte anguckst und schon so ein Gefühl hast, ob das passt, ob das okay ist und in welche Richtung das ausgelenkt ist, dass du intuitiv Bewertungen vornimmst, ohne genau über die Konstellation nachzudenken. Und ich glaube, dass auch die BGA so ein Tool ist, wo du mit viel Übung an so einen Punkt kommen kannst, dass du ein Gefühl für diese BGA entwickelst. Das ist natürlich nur ein Gefühl und mit Gefühlen ist immer so eine Sache. Aber am Ende mischen sich diese unterschiedlichen Herangehensweisen an die BGA, ob das jetzt Boston, Copenhagen oder Stewart oder wie sie auch immer alle heißen. Am Ende benutze ich so eine Mischung aus allen, ohne dir konkret vorher sagen zu können, was ich gerade plane, bei der BGA zu nutzen. Und ich habe auch so ein bisschen in der Vorbereitung auf diese Folge erst gelernt, was ich eigentlich gerade mache.
Ja gut, dass es überhaupt verschiedene Herangehensweisen gibt, lernt man ja nur auch nicht direkt im Medizinstudium, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da gibt's ja noch den recht simplen Ansatz mit irgendwie pH hoch oder runter und dann guckt man irgendwie weiter nach Bicarbonat und CO2. Ich meine, das ist ja dann schon recht nah an der Boston Herangehensweise, aber dass das irgendwie so heißt und sich irgendwie dann und dann entwickelt hat, das weiß nicht. Also habe ich erst während der Facharztausbildung jetzt erkannt, wenn überhaupt. Ohne es wirklich verstanden zu haben, aber ja. Na gut, aber ich meine letztlich die Formeln, benutzt du die tatsächlich in der Klinik? Also holst du da irgendwie dein Notizbuch raus und denkst dir so.
Hand aufs Herz, ich rechne nicht die erwartete Bicarbonatkonzentration aus.
Ja, okay.
Mach ich nicht. Vielleicht nach diesem Podcast.
Basishalber kann man es mal machen.
Ja. Um Studentinnen und Studenten zu beeindrucken.
Klar.
Oh Gott. Oh Gott, PJ ist der passende Hashtag, der zu dieser Folge passt.
Ja.
Wir haben uns einen rausgepickt für den Anfang, und zwar den rausgepickt, von dem wir glauben, dass der am, ich sag mal, intuitiv eingängigsten ist und vielleicht am ehesten dem entspricht, was man ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Ja, wo es am wenigsten kompliziert wird. Das ist der sogenannte deskriptive Ansatz. Der ist auch CO2-Bicarbonat-Ansatz oder Boston-Ansatz. Eine gute Quelle, und das ist die wir hier zugrunde legen, ist die große Bibel der Anästhesiologie, das dickste Lehrbuch, das man so kaufen kann, der Miller. Und der hat zu diesem Kapitel Säure-Basen-Haushalt, zu den unterschiedlichen Methoden, finde ich, eine sehr strukturierte und ordentliche Zusammenfassung. Also wer da in die Tiefe tauchen möchte, findet da die entsprechenden Querverweise und Studien, die dahinter stehen.
Und natürlich unser Deranged Physiology, was wir euch eigentlich immer ans Herz legen können auch.
Ja.
Da ist es auch ganz nett beschrieben.
Wir schweifen ab. Und wir schweifen ab vom deskriptiven Ansatz der BGA-Analyse. Und die Geschichte dazu sind, dass es einige Wissenschaftler an der Tufts University in Boston gab. Deswegen heißt dieser ganze Ansatz auch Boston Approach, die das Ganze in den 60er Jahren, entwickelt haben. Und sie haben am Ende eine Karte entwickelt, die den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen ist. Und da drin aufgezeichnet ist ein Gebilde, das ich am ehesten als Blume oder als Stern beschreiben würde, wenn es mein dreijähriges Kind gemalt hätte.
So eine Art Tintenfisch ist das.
Tintenfisch, der einen direkt anschwimmt. Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Diejenigen, die das auf einer richtig echten Podcast-App hören, denen würden wir das Bild aus dem Miller da auch einblenden. Wer es auf Spotify hört, hat keine Chance. Die haben Berechnungen angestellt und haben eine mathematische Beziehung zwischen der CO2-Konzentration und dem Plasma-Bicarbonat beziehungsweise dem Gesamt-CO2 hergestellt. Und das Ganze dann von der...
Also wichtig ist erstmal genau, die haben das bei tatsächlichen Patienten gemacht, ne? Also die haben sich gesunde Probanden, glaube ich, genommen,
ja,
und Patienten in verschiedenen, sagen wir mal, Ausprägungen der kritischen Erkrankung und haben dann eben ihre Messwerte genommen und das dann korreliert miteinander. Genau, nur als kleinen Einschub. Also es ist nicht keine Labor- oder Theoriekonstrukt, sondern tatsächlich aus echten Messungen entstanden.
Ja, aber die haben erst gerechnet und dann das validiert an Patienten mit bekannten Säurebasenstörungen. Also die hatten, glaube ich, erst ein mathematisches Modell, abgeleitet aus der Henderson-Hasselbalch-Gleichung, wo sie sich überlegt haben, ja, wie muss ich das eigentlich, was für eine pH-Veränderung erwarte ich, wenn sich meine CO2- und Bicarbonat-Konzentration ändern? Und das haben sie dann validiert an Patienten mit einem stabilen Zustand, wo sie genau wussten, was passiert, was gerade Sache ist. So habe ich das verstanden. Zur Erinnerung, Henderson-Hasselbalch-Gleichung bedeutet, dass der pH von einer chemischen Lösung ist der pKa und der dekadische Logarithmus der dissoziierten Basen geteilt durch die dissoziierten Säureanteile. Ich hasse die Henderson-Hasselbalch-Gleichung. Hass.
Genau, gut. Und was haben Sie denn letztlich jetzt beschrieben oder was haben Sie letztlich rausgefunden? Also grundsätzlich haben Sie 6 primäre Zustände beschrieben, in denen sich ein Patient oder eine Patientin eben befinden kann. Und das ist ja auch das, was einem mehr oder weniger intuitiv, wenn man so möchte, inzwischen vorkommt. Also alles von akuter respiratorischer Störung über chronische respiratorische Störung bis hin zu metabolischen Störungen und dann eben natürlich entsprechend entweder eine Azidose oder eine Alkalose, also sprich akute respiratorische Azidose bis chronische respiratorische Azidose über chronische respiratorische Alkalose und auch die akute respiratorische Alkalose und eben die metabolische Alkalose und metabolische Azidose. Und diese Zustände haben sie dann eben beschrieben und eben, so wie du gesagt hast, erst nach diesen Berechnungen dann an tatsächlichen Patienten validiert und das eben gefunden und festgestellt. Und daraufhin dann ihren Oktopus sozusagen, ihren Oktopus erschaffen, über den man eben beschreiben kann, wie die entsprechenden Bicarbonatwerte zu sein hätten, wenn der Körper die entsprechende Kompensation vollständig vollbracht hätte. Richtig?
Ja. Und die sagen, man braucht halt diese Karte und dann die Blutgasanalyse mit den entsprechenden Werten und dann trägt man da oder kann man über das Eintragen des pH-Werts und der Bicarbonat-Konzentration rausfinden, was für eine Störung deine Patientin oder dein Patient gerade hat. Und dazu muss man entweder genau wissen, was für Werte die jeweiligen Störungen da mitbringen, oder man hat eben diese Karte, wo man das auf die Arme des Sextopusses hat, nämlich nur sechs Arme, wo man da genau drauf fällt. Es gibt halt gleich, also hinter den Armen des Oktopus, des Normogramms des Boston Approaches, stehen Gleichungen. Ja, die bei Atemstörungen die Wasserstoff-Ionen-Konzentration mit einem PCO2 und bei Stoffwechselstörungen den PCO2 mit der Bicarbonat-Konzentration in Beziehung setzen. Das klingt super kompliziert, macht aber in dem Moment Sinn, wo man sich nochmal dieses Normogramm anguckt da dann eben die Koordinaten für die Position des Problems des Patienten auf diesem Nomogramm erfährt. Und das sind eben diese Stellgrößen auf den Achsen.
Okay, Ingmar, wollen wir mal ein Beispiel durch?
Lass uns mal ein Beispiel machen. Gerne.
Also, der pH von unserem Patienten ist bei 7,55. Okay?
Ja, habe ich.
Und wir haben sein Bicarbonat auch gemessen. Beziehungsweise haben wir es wirklich gemessen oder haben wir es berechnet? Wir haben es ja im Prinzip nur berechnet, richtig? Es wird ja abgeleitet aus der Henderson-Hasselbalch-Gleichung. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern jedes BGA-Gerät, das wir aktuell benutzen, das jetzt irgendwie immer noch so macht. Aber ist ja auch egal. Letztlich haben wir jetzt ein Bicarbonat gemessen von oder berechnet von 48. Was würdest du denn dazu sagen?
Da, wenn ich das trage ich jetzt ganz brav in das Säurebasennormogramm des Boston Approaches an, modifiziert nach Brenner, Rektor und publiziert in The Kidney 1986. Und dann lande ich da direkt in der metabolischen Alkalose.
Mhm.
Und zwar total. Also muss dieser Patient unbedingt eine metabolische Alkalose haben.
Welchen anderen Wert kannst du dir denn jetzt daraus noch ableiten?
Ich müsste mir daraus ableiten können, die Wasserstoff-Ionen-Konzentration im Blut.
Mhm.
Und auch das kann ich ableiten aus diesem Normogramm. Da ist glücklicherweise so eine Skala.
Ja.
Die sagt, dass ich zwischen 60 und 70 Nanomol pro Liter Wasserstoff-Ionen da haben sollte, oder?
Ja, wobei die natürlich nicht frei da rumschwimmen, aber genau. Und was wäre jetzt, wenn du jetzt in deiner BGA weiter noch das PCO2 in Millimeter Hg gemessen hättest und das aber nur, weiß ich nicht, 15 ist? Was wir jetzt hier machen, ist doch eigentlich, du hast deinen pH-Wert, du hast deinen Bicarbonat-Wert, der soll so und so und so sein.
Ja.
Und wenn der tatsächlich da reinfällt, dann weißt du, du hast eine metabolische Alkalose und die ist entsprechend kompensiert, wenn auch die CO2-Werte inzwischen entsprechend dazu passen, richtig?
Ja.
Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn das CO2 nur 20 ist, dann würde man ja sagen, überkompensiert der Körper ja sogar in diesem Fall. Wobei das jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber
das ist die, mal angenommen, das ist die Skala auf der rechten Seite, ne?
Ja, genau, das ist die auf der rechten. Aber mal angenommen, du hättest jetzt 7,55 und hättest ein Bicarbonat von 20, dann wärst du ja bei der akuten respiratorischen Alkalose.
Mhm. Wenn ich dabei noch ein PCO2 von 25 habe,
genau,
wenn du das hättest, dann ist es sauber kompensiert. So. Also wir sind hier 7,55, 20 Bicarbonat und das CO2, da sind wir ja auf dieser Linie, oder? Da gucken wir doch so schräg. Also wo schneiden wir diese Linien?
Hm, okay.
Das und da dachte ich, da sitzen wir, wenn wir hier sitzen, sind wir irgendwie zwischen dieser 25er und dieser 20er.
Und was ist jetzt, wenn das nicht das ist, was wir messen? Also wenn wir das zwar erwarten, aber wenn da jetzt ein anderer Wert rauskommt?
Dann haben wir, glaube ich, nach dem deskriptiven Ansatz ein Problem.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, oder? Dass der Patient ja theoretisch Läuse und Flöhe haben kann. Also die sagen ja hier irgendwas von wegen noch eine Ketoazidose bei einer respiratorischen Infektion. Ich meine, die schreiben doch hier an irgendeiner Stelle, das Problem bei der Nummer ist, er ist relatively accurate for most disturbances, bla bla bla. und er ist particularly useful for respiratory problems, aber es gibt verschiedene Pitfalls. Und zwar, wenn man auf der metabolischen Seite schaut.
Klar, können wir irgendwie eine Laktatazidose haben und gleichzeitig irgendwie eine metabolische Alkalose oder eine respiratorische Alkalose und eine Laktatazidose. Und die würden sich gegenseitig aufheben und wir hätten am Ende eine normale, wir würden bei normal in der Mitte rauskommen. Weil sich die Effekte der Laktatazidose und der respiratorischen Alkalose quasi deskriptiv aufheben. Und weil wir so Sachen wie Albumin nicht beachten.
Genau, und irgendwie, hier schreiben sie jetzt noch Hyperchloremie und Hyperphosphatämie und irgendwelche anderen.
Ja.
Okay.
Also, Zusammenfassung. Wenn wir eine BGA haben, steht da normalerweise ein pH drin. Und der pH-Wert aus der BGA ist der erste Fixpunkt, die erste Koordinate, die wir nutzen können, um uns in diesem Normogramm zu verorten. Dann gibt's noch eine Plasmakonzentration vom Bicarbonat. Die kann man entweder messen oder ausrechnen. Dafür gibt's Formeln. Die gehören zu diesem deskriptiven Ansatz auch irgendwie mit dazu. Und es gibt Formeln für dieses Bicarbonat sowohl für respiratorische Azidosen, für akute, für chronische, für akut respiratorische Alkalosen, für chronische respiratorische Alkalosen und für metabolische Störungen wie metabolische Azidosen und metabolische Alkalosen. Und wenn ich dann meine Bicarbonat-Konzentration im Plasma habe, dann kann ich mich hier schon mal einigermaßen drauf bewegen, mit zwei Koordinaten einen Punkt auf dieser Karte machen. Und je nachdem, was ich bestimme, kann ich daraus noch weitere Komponenten dann, ich sag mal, erwarten oder ableiten, nämlich die Wasserstoffionenkonzentration oder eben eine PCO2-Konzentration.
Du hast quasi eine erwartete Kompensation, die zum Beispiel bei einer metabolischen Störung eben durch den PaCO2-Wert kompensiert werden sollte. Und du erwartest also einen bestimmten PCO2-Wert, den du eben aus diesen Formeln errechnen kannst. Und wenn es davon abweicht, nach oben oder nach unten, dann weißt du doch im Prinzip, dass es eben noch nicht vollständig kompensiert ist.
Aber ich bin so froh, dass wir nicht drei Folgen, also drei Ansätze auf einmal machen, weil das so schon ein ordentlicher Mindfuck ist. Wir dachten, sie sind in 5 Minuten fertig, weil es nur 1,5 Seiten im Miller sind.
Jetzt nochmal off the record, ne? Also ist nicht der Sinn dieser Nummer, also natürlich, man will rausfinden, was ist überhaupt das zugrunde liegende Problem. Also ist es respiratorisch oder ist es metabolisch? Aber es kann ja theoretisch auch beides sein. Also ich meine, die schreiben an irgendeiner anderen Stelle, oder ich glaube, es bleibt bei O's Manual, schreiben die, es gibt im Prinzip Azidosen und es gibt Alkalosen und es gibt Acidoemin und Alkaloemin, ne? Also Acidoemia und so weiter. Sprich, du kannst ja eine metabolische Alkalose haben, gepaart mit einer respiratorischen Alkalose, also metabolische Azidose, gepaart mit einer respiratorischen Alkalose, einfach aus zwei verschiedenen Gründen, warum auch immer. Keine Ahnung, er hat sich jetzt vergiftet, aber er hyperventiliert auch oder so. Ist ja egal. Und dann hast du ja quasi Läuse und Flöhe. Und wenn du das jetzt eingibst in deinen deskriptiven Ansatz, hast du ja einen erwarteten Kompensationswert, der immer, also bei der respiratorischen Störung eben das Bicarbonat ist und bei der metabolischen Störung eben das CO2 ist, also der Atmungsapparat. Und wenn das wiederum abweicht, also wenn das nicht den erwarteten Werten entspricht, dann wiederum kann man doch sagen, okay, der Körper ist mit der Kompensation nicht hinterhergekommen. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht, weil er noch ein anderes zusätzliches Problem hat. Oder ist das jetzt zu weit
ausgeholt? Ich glaube, das kann man so sagen. Und ich würde das ehrlich gesagt auch nicht off the record haben, sondern das hast du eigentlich ziemlich gut erklärt, finde ich.
Wobei ich mir eben nicht ganz sicher bin, ob es tatsächlich so gedacht ist. Aber wahrscheinlich schon. Also letztlich ist das ja auch das Problem wohl dieses Ansatzes, dass man eben viele Dinge damit eben nicht ganz abschließend beschreiben kann, sondern erstmal einen groben Hinweis darauf bekommt, was dem Patienten oder der Patientin jetzt eben fehlt. Also dass man sagen kann, okay, es ist eine akute respiratorische Azidose, zumindest was man jetzt hier sieht. Und dann muss es eine gewisse Kompensation geben. Und wenn die wiederum dem erwarteten Wert entspricht, dann kann man sich recht sicher sein, dass das Problem zum Beispiel eben die akute respiratorische Azidose ist und dann entsprechend auf Ursachensuche gehen. Mhm. Keine Ahnung, weil er eine Pneumonie hat zum Beispiel, der Patient. In der akuten metabolischen Azidose fällt das Bicarbonat bei einem Milliäquivalent pro Liter für jedes Milliäquivalent pro Liter an starken Anionen. Das heißt, zum Beispiel das Atmungszentrum wird aktiviert und resultiert dann eben darin, dass ein vorhersehbarer Abfall im PaCO2-Niveau stattfindet.
Ja.
Und dann schreiben sie hier noch, dass Winters 1967 offensichtlich genau das auch in irgendeiner pädiatrischen Population nachgewiesen hat und das offensichtlich bis zum heutigen Tag nicht widerlegt werden konnte, also dass das tatsächlich so ist.
Bei einer metabolischen Azidose fällt das CO2 auch vorhersehbar?
Genau, das ist ja das, ne, also in der akuten metabolischen fällt es eben, ne, das ist das, was sie offensichtlich hier mal gezeigt haben in der Vergangenheit.
Und wenn der CO2-Wert dann höher ist, dann ist die Kompensation unzureichend und es gibt noch ein zusätzliches Problem. Zum Beispiel eine Ketoazidose bei Atemwegsinfektion.
Ja, zum Beispiel, weil er dann nicht, der Patient oder die Patientin dann eben nicht das entsprechende Minutenvolumen aufbauen kann, weil jetzt noch irgendwie da eine Kartoffel drin steckt oder so. Oder eine Lungenentzündung oder Covid oder was auch immer.
Ja.
Wobei, ich meine, dann hat er halt Läuse und Flöhe, aber dann kann man zumindest sagen, dass da noch ein anderes Problem ist. Außer der metabolischen Azidose. Beispielsweise.
Ja.
Oder ist das völlig...
Nee.
Und dann hört aber der Ansatz auch auf. Also dann sagen sie halt, okay, das ist halt noch ein anderes Problem. Viel Spaß.
Ja, also, so. Ja, genau. Die sagen, das waren jetzt die akuten Geschichten. Beziehungsweise bei den metabolischen Verschiebungen, bei der metabolischen Alkalose läuft die Kompensation oder die Wiederherstellung der Homöostase, der pH-Homöostase, ja über eine CO2-Retention und damit am Ende wahrscheinlich zu einer Hypoventilation, was dann am Ende zu einem Bicarbonatanstieg führt. Und auch das kann man vorhersagbar berechnen.
Da gibt's eben genau, auch. Und wenn du dann aber auf abweichende Werte kommst, also meinetwegen jetzt bei der chronischen respiratorischen Azidose oder bei irgendwas, was zumindest, oder bei irgendwas, was einen normalen pH-Wert hat, erstmal im, das kann man nicht sagen. Aber, ja doch, wobei, eigentlich kannst du ja sagen, okay, der pH-Wert kann ja normal sein.
Der pH-Wert kann normal sein, aber du musst halt wissen, ob du gerade ausreichend kompensierst oder ob du korrekt kompensierst, ob du schon fertig kompensiert hast oder ob du über- oder unterkompensierst, aus welchem Grund auch immer.
Und was da ja interessant ist, offensichtlich, die Chemorezeptoren werden ja, sagen wir mal, beliefert mit der aktuellen Konzentration an Bicarbonat und an CO2 über, weiß ich nicht, zum Beispiel den Liquor, ja, und die Äquilibration, also der Ausgleich zwischen diesen Flüssigkeiten, zumindest was ich jetzt hier irgendwie gelesen habe, dauert halt relativ lange. Mhm. Aber der CO2-Ausgleich, der passiert wohl augenblicklich.
Also zumindest deutlich schneller. Ja.
Nicht ganz durchschaut, wie das jetzt gemeint war, aber dass es eben deswegen zum Beispiel dazu kommen kann, dass der Patient hinterherhinkt mit seiner Kompensation einfach. Weiß nicht, weil das einfach vielleicht ein
der langsamere Mechanismus vielleicht einfach.
Ja. Ja, keine Ahnung.
Ist das so?
Weil sonst könnten wir es nochmal ins Reine versuchen. Das war jetzt ein bisschen sehr.
Wir haben eine Menge gelernt dabei. Was wollen wir alles ins Reine? Fangen wir von vorne? Komplett von vorne?
Naja, letztlich, wenn wir es so zusammenfassen, könnten wir es wahrscheinlich schon in 5 Minuten einmal abreißen und wirklich mal eine kurze Folge schaffen.
Mach
jetzt, wo wir es so tun, als hätten wir es verstanden.
Wir können ja.
Das ist halt die Frage, haben wir es wirklich verstanden?
Wir können es ja nochmal probieren.
Das
ist die Marktlücke. Wir können einmal so eine lange Folge, 90 Minuten Clemens und Ingmar unterhalten sich halbgar über den Boston Approach. Und dann für 10 Euro pro Folge kriegt man zusammengeschnitten das, wo wir es am Ende klar kriegen.
Und dazu gibt's diese Wiki-Musik, wo eben da ein Licht aufgeht, weißt du?
Ja.
Aha. Also jetzt nochmal ganz grob für uns beide sozusagen.
Ja.
Es gibt 3 Approaches. Wahrscheinlich gibt's noch mehr, aber es gibt 3, die man kennt. Es gibt Stewart, es gibt Boston, es gibt Copenhagen. Boston und Copenhagen sind entstanden aus diesem uralten Van Slyke, oder wie er heißt, der irgendwelche Hunde misshandelt hat. Im Ersten Weltkrieg im Prinzip. Und der Typ ist so der Godfather of BGA und hat festgestellt, wie geil ist das denn hier? Wir können irgendwelche Bicarbonat und irgendwelche H-Plus-Ionen hier bei diesen Viechern messen. Und wenn wir da irgendwas Fieses reinspritzen, dann verändert sich das irgendwie vorhersehbar. Und jetzt schreiben wir mal ganz komplizierte Abhandlungen darüber auf einer Schreibmaschine. Ne? Das ist ja so ungefähr 1917 passiert.
Ja.
Daraufhin haben sie sich in den 60ern gedacht, das ist ja alles sehr interessant. Wir überlegen uns jetzt mal auf Basis der Henderson-Hasselbalch-Gleichung, wie es denn zu sein hätte, wenn das und das und das passiert.
Denn da
gibt's
eindeutig Zusammenhänge zwischen der Bicarbonat-Konzentration und dem pH und der Wasserstoff-Ionen-Konzentration?
Wir erschaffen 6 Formeln, die für respiratorische Azidose der akuten und chronischen und der respiratorischen Alkalose akut und chronisch und der metabolischen Azidose und Alkalose gewisse gegensätzliche Werte vorhersagen. Also sprich bei der metabolischen Störung das pCO2 und bei der respiratorischen Störung das Bicarbonat. Und wenn man diese Formeln benutzt, kann man daraus ein Nomogramm erschaffen, sprich diese Tentakelqualle, die gewisse Dinge vorhersagt. Also da hat man den pH-Wert und man hat den Bicarbonatwert und hat H-Plus-Ionen und CO2. Und wenn alles richtig läuft im Körper, dann kann man völlig vorhersehbar über diese Gleichung, die sie dann auch bei echten Patienten, sei es krank oder gesund, validiert haben, gewisse Gesetzmäßigkeiten finden, wie alles zu sein hat, wenn alles schick läuft. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel einen pH-Wert von 7,2 hat und man hat ein Bicarbonat von 4, ja, ist jetzt wenig, aber hat man meinetwegen mal, dann ist es eine metabolische Azidose und dann hat das CO2 zu sein plus minus 15. Richtig?
Genau. Und wenn
oder
das
plus minus 10.
Wenn das der Fall ist, dann ist die Kompensation des Körpers in Ordnung.
Richtig. Dann versucht der Körper wieder auf sein entsprechendes normales pH-Niveau zu gelangen. Wenn das aber nicht der Fall ist, weil das CO2 ist jetzt bei 35 und macht die Sache eigentlich nur noch schlimmer, sprich der Patient ist auf dem absteigenden pH-Ast, wenn man so möchte, oder dem aufsteigenden eigentlich, dem absteigenden, wie auch immer, also jedenfalls geht's nicht gut aus, ja. Weil er, keine Ahnung, eine Kartoffel verschluckt hat und gar nicht so viel atmen kann, wie der Körper gerne würde, dann muss man sich überlegen,
hat er eine Kartoffel verschluckt oder nicht?
Hat er eine Kartoffel verschluckt oder nicht? Oder ein anderes Problem, das man vielleicht behandeln kann. Aber da hört der Austin Approach auf. Da sagen die dann, okay, das ist jetzt euer Problem, weil jetzt wir beschreiben jetzt hier nicht mehr die Anionenlücke, wir beschreiben jetzt hier nicht den Standard Base Excess, diese ganzen Sachen können wir eh nicht messen 1960 oder vielleicht doch, aber jedenfalls machen wir es nicht und jetzt seid ihr auf euch alleine gestellt.
Deswegen heißt es auch deskriptiver Ansatz, weil die eben nur beschreiben, wie die Situation gerade ist und keine Hilfestellung dabei geben, wie es dazu kommen konnte.
Oder was als nächstes geschieht.
Oder was als nächstes geschieht, ne? Sondern nur so.
Oder was man idealerweise reinschütten soll.
So ist es. Die geben dem Kind einen Namen. Der heißt dann chronisch, akut, respiratorisch oder metabolisch. Und ja. Azidose oder Alkalose. Oder im abgefahrensten Fall normal.
Ja.
Was aber halt auch bedeuten kann, dass du durch die Unschärfe dieses Systems eben, wenn du Läuse und Flöhe hast, zwei Probleme haben kannst, die sich in diesem deskriptiven Ansatz ausgleichen. Wie, was weiß ich, eine Laktatazidose und eine Kartoffel verschluckt. Oder was auch immer. Ja, und das gibt dir der Ansatz halt nicht her. Am Ende ist es ja so. Wir gucken uns den pH an, sagen Azidose oder Alkalose.
Mhm.
Und schauen uns dann CO2 und Bicarbonat an und entscheiden metabolisch oder respiratorisch und schauen uns dann an, ob akut oder chronisch, indem wir uns bei der respiratorischen Azidose überlegen, ob die Bicarbonatkonzentration zu unserem PaCO2 passt. Und das müssen wir mit einer Formel machen.
Genau, oder mit dem Nomogramm.
Ja.
Also dem Oktopus.
Sextopus.
Ja.
Zweifach amputierter Oktopus. Das ist der Untertitel der Folge und das Codewort.
Und wenn das nicht passt, dann ist noch irgendwas anderes falsch. Die Niere ist im Eimer oder da ist eine Kartoffel. Oder beides. Und beides ist ganz schlecht.
Eine Kartoffel in der Niere.
Das ist alles
schon schwierig.
Ich glaube, wir überschätzen diesen Approach. Der ist tatsächlich wahrscheinlich echt für...
Na, es ist halt, das ist genau das, was er, das ist genau das drin, was draufsteht. Das ist deskriptiv.
Wir können ja mal Folgendes machen. Du stehst auf deiner Intensivstation rum, es kommt ein Patient rein. Und der Patient sieht irgendwie nicht gut aus. Mhm. Und die Pflege hat jetzt eine BGA gemacht. Und du willst ja jetzt wissen, wie können wir jetzt dem armen Menschen helfen? Was müssen wir tun? Du hast jetzt deine üblichen Untersuchungen gemacht, du hast ihn abgehorcht, aber irgendwie bist du jetzt nicht auf die Idee gekommen, ist es jetzt die Niere, ist es die Lunge, ist es was ganz anderes, keine Ahnung. warum auch immer.
ECMO ist drin,
steht das,
BGA.
Dein Stethoskop ist kaputt,
ja.
Echo kannst du nicht und so, Gesundheit. Und dann hast du jetzt diese BGA und da steht jetzt, der Patient hat ein pH-Wert von 7,6.
Ja.
Ja. Selten genug. Mhm. Aber ist so. Und gleichzeitig, also da gehst du erstmal davon aus, es ist eine Alkalose, richtig?
Ja.
Weil das ist ja einfach. Also, es ist eine Alkalose. Und jetzt willst du ja wissen, ist das eine metabolische oder eine respiratorische Alkalose? Weil, ich meine, das kann unterschiedliche Ursachen haben. Also eine Alkalose ist ja eher selten, aber sagen wir mal, der Patient atmet nicht genug, weil da eben eine Kartoffel drin steckt, die du noch nicht gefunden hast. Aber das weißt du ja noch nicht.
Dann hätte er eine Azidose.
Und dann siehst du, okay, du hast jetzt hier ein Bicarbonat. Also was guckt man sich als nächstes an? Bicarbonat oder CO2? Oder ist es eigentlich egal?
Eigentlich ist es egal, weil du dir an dieser Stelle beides gleichzeitig anguckst. Also du guckst dir beides. Also du musst dir das Bicarbonat und das CO2 angucken.
Ja.
Weil das,
und was also machst du jetzt da draus,
wenn jetzt
28 dabei rauskommt?
Weil das CO2 und das Bicarbonat, die hängen ja über die Henderson-Hasselbalch-Gleichung irgendwie zusammen.
Ja, klar.
Weil... Also die hängen nicht direkt zusammen, aber dein Bicarbonat ist ja am Ende, spiegelt das ja die Gesamt-CO2-Konzentration im Körper irgendwie wieder. Also da.
Und was machst du jetzt, wenn das Bicarbonat bei einem pH von 7,6 bei 28 ist? Das ist zwischen diesen Tentakeln. Was dann?
Ja, also das ist das Problem vom deskriptiven Ansatz. Da sind wir völlig hilflos.
Das kann dann alles Mögliche sein.
Ja, oder?
Naja, beziehungsweise dann schaust du dir halt das CO2 an. Und wenn das wenigstens passt, dann kann man... Naja, wobei. Nee. Naja, gut. Okay. Also ich meine, ich will jetzt nur kapieren, was machen wir denn jetzt in der Praxis mit diesem Quatsch? Also was ist denn jetzt, wenn das Bicarbonat halt nicht auf dieses Nomogramm passt? Gibt es das gar nicht? Ist das nicht... physikalisch nicht möglich, oder?
In der Praxis, holst du ja nicht, das dürfen wir jetzt auch nicht on the record sagen, on air.
Das ist alles nicht on the record hier.
Alles, was wir machen, ist hier streng geheim. Aber wie oft hast du denn schon deine Nomogrammkarte aus der Tasche gezogen? Und überlegt, ah ja, bin ich jetzt zwischen der akuten und der chronischen respiratorischen Alkalose?
Ja.
Sondern du guckst dir halt irgendwie, am Ende guckst du dir an, ist es CO2 hoch? Also wie sind Bicarbonat und CO2? Und ist es eine respiratorische oder eine metabolische Nummer? Und wie akut und wie chronisch das ist?
Und dann guckst du dir den Verlauf an.
Dann machst du was nicht.
Ja, genau.
NIF oder Dialyse oder beides.
Und wenn es schnell besser wird, ist es akut. Und wenn es
das Bicarbonat 50 ist, dann ist es wahrscheinlich chronisch.
Also direkt ECMO und Dialyse dran und dann wird schon alles besser werden.
Ja. Und dann die BGA.
Okay, wollen wir es nochmal in Ruhe versuchen?
Wir haben gerade beschlossen, dass wir nochmal die Chance brauchen, das, was wir gerade gesagt haben, nochmal zusammenzufassen. Und wenn wir Pech haben, kürzen wir die Folge dann so zusammen, dass man in 4,5 Minuten hier fertig ist. Und dass wir mit 90 Minuten Aufzeichnung am Ende 4 Minuten Folge produziert haben. Das kann passieren, tut uns ein bisschen weh, aber auch irgendwie nicht leid.
Los geht's. Also immer, wir fangen nochmal von vorne an quasi.
Genau.
Was wollen wir mit unserer BGA erreichen? Wieso machen wir die überhaupt?
Wir suchen einen Weg, wie wir unsere Patienten auf dem Säurebasenlevel verstehen können. Und die Methode, die dafür haben, sind eben Blutentnahmen, BGAs. Das ist der allererste Schritt. Das ist irgendwie eine Technik, die gibt's seit dem Ersten Weltkrieg. Hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein kleines bisschen weiter verbreitet und es gibt im Wesentlichen, oder weiterentwickelt, und es gibt im Wesentlichen drei große Ansätze, wie man das machen kann. Das ist einmal ein deskriptiver Ansatz, der sogenannte Boston Approach oder CO2-Bicarbonat Ansatz. Das ist der, den wir heute genauer angucken. Dann gibt es einen Anionenlückenansatz und den semi-quantitativen Basen-Base-Excess, Basendefizitsansatz und den vierten Steward-Approach. Also nicht drei, sondern so eine kleine Handvoll einfach.
Also dreieinhalb. Boston, also deskriptiv Boston, Anionenlücke, semi-quantitativ oder Kopenhagen und Steward.
Genau.
Und der am, sagen wir mal, wenigsten genutzt wird, ist letztlich Steward, wobei der möglicherweise wissenschaftlich interessant ist und sehr komplex ist, aber sehr genaue Aussagen trifft über die zugrunde liegende Störung.
Der traditionellste ist der deskriptive Ansatz und der basiert am Ende auf der Henderson-Hasselbalch-Gleichung, die ja den pH anhand vom pKa-Wert und dem dekadischen Logarithmus der dissoziierten Basen und geteilt durch die dissoziierten Säureanteile bestimmen kann. Und das basiert auf Berechnungen und Normogrammen.
Und da haben sich Herrschaften in den 60ern in Boston, deswegen heißt ja auch Boston-Ansatz, eben Gedanken dazu gemacht und haben eben auf Grundlage dieser theoretischen Überlegungen 6 Formeln aufgestellt. Und diese 6 Formeln beschreiben für eben die entsprechenden Störungen des Säurebasenhaushaltes, also Azidose und Alkalose und dann eben entsprechend respiratorisch und metabolisch und dann weiterhin noch akut und chronisch, eben 6 Zustände, wie das entsprechende Gegenpart, also sprich zum Beispiel bei einer respiratorischen Störung ist dann der Gegenpart eben das Bicarbonat zur Kompensation und bei der metabolischen Störung eben das PCO2, also die großen Kompensationsmechanismen des Körpers, wie entsprechend die Werte zu sein haben, zumindest in gewissen Abweichungen oder in gewissen Limits.
Wie man sie erwarten würde,
wenn man eine reine, zum Beispiel akute respiratorische Azidose hätte, dann kann man aufgrund dieser Formeln ausrechnen, wie das entsprechende bei vollkompensiertem Zustand oder also bei kompensiertem Zustand entsprechende Bicarbonat wie das Bicarbonat aussehen würde. Ob es jetzt voll kompensiert ist oder nicht, also kompensiert im Sinne von pH-Wert kompensiert oder nicht, das macht ja jetzt keinen Sinn, weil ich meine, da hat es ja keine Azidose, aber ob der Körper sozusagen auf dem richtigen Weg ist und es entsprechend eine einfache, zum Beispiel akute respiratorische Azidose ist oder ob man Läuse und Flöhe hat.
Genau. Und es gibt eben Formeln, die für die respiratorischen Störungen eine Bicarbonatkompensation errechnen können. Und es gibt Formeln, die für metabolische Störungen eine CO2-Kompensation berechnen können.
Jetzt muss man noch festlegen, was ist denn mit Kompensation eigentlich gemeint? Weil wenn man eine Azidose hat, dann ist man ja per Definition eben nicht kompensiert, was den pH-Wert angeht.
Ich glaube, das ist nämlich das, was die hier meinen mit for most simple disturbances, this is a reasonable approach. Damit meinen die nicht einfach im Sinne von trivial, sondern im Sinne von der einfachen Störung. Also wenn du nur respiratorisch oder nur metabolisch hast. Ich glaube, das ist das, was mit simple gemeint ist. Ich dachte immer mit simple so nach dem Motto trivial oder irgendwie, ne? Aber
nee, sind einfach wahrscheinlich keine kombinierten Probleme.
Genau, also wenn du kein kombiniertes Problem hast, dann kannst du sagen, so hat der Wert zu sein, auch wenn es eigentlich scheiße ist insgesamt, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn das nicht so ist, wenn der Wert abweichend ist, dann muss man noch weiter suchen. Also da muss man einfach sagen, es gibt noch ein Problem.
Jetzt haben wir die Formeln erläutert und aus den Formeln ergibt sich dann ein sogenanntes Normogramm. Also du kannst, indem du Werte in diese Formel einsetzt, ein Normogramm erstellen. Also eine Diagramm mit mehr als zwei Achsen, nämlich mit vier Achsen. Und am Ende entsteht aus dieser Publikation oder aus den Daten, die erhoben haben, eben so eine Skala, also nicht eine Skala, sondern ein Diagramm, das aussieht wie ein, wir haben es vorhin beschrieben als Tintenfisch, der auf einen zuschwimmt, aber nur sechs Tentakel hat.
Ein Mini-Oktopus.
Ja, ein amputierter Oktopus. Und durch das Einsetzen oder durch die Koordinaten, die man aus der BGA eben zieht, beziehungsweise durch die Berechnungen aus den Formeln mit den erwarteten Kompensationsmechanismen, kann man dann eben herausfinden, in welchem Oktopus-Tentakel in diesem Normogramm man sich da befindet. Und der Störung einen Namen geben. Und das haben die auch noch validiert an einer Reihe von Patienten mit bekannten Säurebasenstörungen. Und so wird da ein Schuh draus.
Jetzt wollen wir uns ja mal anschauen, wie man dieses Nomogramm in der Praxis benutzen kann, um herauszufinden, an welcher Art von Störung unser Patient leidet. Wir haben ja schon festgehalten, es gibt sechs mögliche Arten von Störungen, die eben über die Henderson-Hasselbalch-Gleichung festgelegt worden waren und zu denen die Autoren entsprechende Formeln aufgestellt haben, um Werte vorherzusagen in bestimmten Konstellationen, also den entsprechenden Bicarbonat- oder CO2-Wert, der zu erwarten gewesen wäre bei einer gewissen gegebenen Störung. Und wir fangen jetzt an und sagen, der pH-Wert sei 7,2. Wir schauen das auf unserem Nomogramm nach und gucken dann zum Beispiel die Bicarbonatkonzentration an. Wie soll die sein? Meinetwegen 28 Millimol pro Liter. Dann verfolgt man die Linie zum CO2. Und schaut, okay, in dieser Konstellation sollte das CO2 irgendwo zwischen 90 und 80 mm Hg liegen. Beziehungsweise andersrum, man kann sich natürlich auch erst das CO2 angucken und dann den entsprechenden vorherzusehenden Bicarbonatspiegel. Und wenn das aber davon abweicht, ja, also ich meine 90 bis 80 Millimeter HG ist ja schon eher zu hoch, das würde man ja auch auf den ersten Blick erkennen, dann sollte aber eben der Bicarbonatwert bei knapp 28 Millimol pro Liter sein. Wenn das nicht der Fall ist und das Ganze irgendwie nach oben oder nach unten abweicht, dann ist es keine ausschließliche akute respiratorische Azidose, sondern der Patient hat noch ein zusätzliches Problem. Richtig?
Ja. Ob man sich jetzt von der CO2-Seite oder von der Bicarbonat-Seite nähert, müsste eigentlich egal sein. Weil diese beiden Parameter eben beide in diesem Normogramm, in diesem, am Ende ist es ein dreidimensionales Gebilde, da drin vorkommt. Und entweder ist das Bicarbonat die Kompensationsseite oder das CO2 ist die Kompensationsseite. Und das entscheidet am Ende darüber, ob man es mit einer metabolischen oder einer respiratorischen Störung zu tun hat.
Gut, und jetzt kann man natürlich diese 6 Formeln auswendig lernen. Und ganz ehrlich, macht wahrscheinlich kein Mensch in der Klinik, dass er diese Formeln auswendig lernt und anwendet. Aber man kann ja zumindest dieses Nomogramm mal im Hinterkopf behalten. Damit kann man das ja grafisch ganz gut darstellen. Aber man muss sich nochmal überlegen, was eigentlich die Probleme sind bei diesem deskriptiven Ansatz, wo er nicht so richtig weiterhilft. Also bei respiratorischen Störungen ist er anscheinend, zumindest wird das hier auch im Miller so beschrieben, relativ akkurat für die meisten respiratorischen Störungen. Aber wenn man sich die metabolische Seite anschaut, dann ist es wohl alles doch nicht mehr ganz so einfach, wie man so denkt. Abgesehen davon, dass das natürlich auch kompliziert wird, wenn man diese Formeln wirklich in der Praxis anwenden möchte und vor allem auch vielleicht jetzt im Notfall natürlich das nicht einfach so ausrechnen kann. Aber manche komplexere Abweichungen des Säurebasenhaushalts werden eben nicht berücksichtigt. Also sprich solche Dinge wie zu wenig Albumin oder eine Hyperchloremie oder
einfach eben Kombinationen von
Kombinationsstörung, genau. Also metabolische Azidose und Alkalose, die dann in einer entsprechenden Azidämie oder Alkalosämie münden. Naja. Also was kann man zusammenfassend sagen zum Boston-Approach?
Es ist einfach nur es ist eine Beschreibung eines Zustandes, die unsere Patientinnen und Patienten haben.
Sollen.
Es gibt eine Hilfestellung darüber, ob das ein stabiler Zustand ist oder ob der sich in einer Kompensation oder in einer nicht fertigen Kompensation befindet. Ich glaube, das war's am Ende. Das hilft nicht so richtig weiter, auf harte Ursachenforschung zu tun, wir nicht noch mehr Ansätze uns vorgenommen haben für diese Folge. Weil wir fanden das am Ende eigentlich schon schwierig genug.
Letztlich kann man das ja einfach mal in der Klinik ausprobieren. Man kann sich ja mal das Nomogramm nehmen und mal schauen, wie weit man damit kommt.
Ja.
Und dann wird man wahrscheinlich feststellen, okay, man kommt relativ weit, aber eben nicht bis ganz zum Ende.
Wenn es richtig spannend wird, wird es wahrscheinlich ein bisschen zu kurz greifen.
Und das ist im Prinzip der Cliffhanger
für
die nächste Folge.
Ja, so machen wir das. Schönen Tag noch. Bis bald.
Ja, bis bald.
One on crossbeams gone out of skew on treadle.
Pardon?
One on crossbeams gone out of skew on treadle.
I don't understand what you're saying. One of the crossbeams has gone out askew on the treadle.
What on earth does that mean?
I don't know. Mr. Wentworth just told me to come in here and say that there's trouble at the mill, that's all. I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Our chief weapon is surprise. Surprise and fear. Fear and surprise are two weapons. Our fear and surprise and ruthless efficiency are three weapons. Our fear and surprise and ruthless efficiency and an almost fanatical devotion to the Pope are four. No. Amongst our weapons. Amongst our weaponry are such elements as fear. I'll come in again.
I didn't expect a kind of Spanish Inquisition.
Nobody expects the Spanish Inquisition. Amongst our weaponry are such diverse elements as fear, surprise, ruthless efficiency, and almost fanatical devotion to the Pope and nice red uniform. Oh, damn. I can't say it. You will have to say it.
What?
You will have to say the bit about our chief weapons are.
Oh, I couldn't do that.
I didn't expect a kind of Spanish Inquisition.
Nobody expects.
Nobody expects the Spanish
Inquisition.
I know. Nobody expects the Spanish Inquisition. In fact, those who do expect.
Our chief weapons are. Surprise.
Surprise.
Stop there. Our chief weapon is a prize. Blah, 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 blah. Cardinal, read the charges.
You are hereby charged that you did and diverse knights commit heresy against the Holy Church.
My own man.
That's enough! Now, how do you plead?
We're innocent.
We'll soon change your mind about that. Fear, surprise, and almost ruthless. Ooh. Now, Cardinal, crack. You. Right. Tie her down. Right. How do you plead?
Innocent.
Right, Cardinal, give the rack, oh dear, give the rack a turn. I know you can't. I didn't want to say anything. I just wanted to try and ignore your crass mistake. Makes it all seem so stupid.
Shall I,
Oh, God, just pretend, for God's sake.
Ha, 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 ha.